Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Baagunara, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Baagunara an unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen heute. Es ist der Schlüsseltechnologie-Podcast und heute findet die Episode Nummer 82 statt. Ist das richtig?
Ja, 82.
Da steht's, genau. Okay,
live, sehr gut. Vor Publikum bei den Datenspuren 2025.
Richtig, und jetzt? Ja. Sehr gut, jetzt kann ich mich hierher setzen. Sind Menschen im Saal, die diesen Podcast kennen? Okay, das ist, sagen
einige.
Wir die Hälfte.
Ja, ne, wir können hier unser Stammpublikum bespielen heute und auch das Publikum ein bisschen erweitern. Das ist ja beides eine gute Sache.
Genau, sehr schön. Für alle, die uns noch nicht kennen, es ist so, wir machen eben den Schlüsseltechnologie-Podcast. Das bedeutet im Wesentlichen...
Klick mal eine Folie weiter, da steht das dann auch auf den Folien.
Warum geht das nicht? Gerade ging es noch.
Ja, das ist das Problem mit der Schlüsseltechnologie.
Ich werde die Batterien tauschen müssen. Klick. Das läuft im Wesentlichen so ab, dass Cyril interessante Themen aus der Technik erklärt und ich sitze häufig daneben, nicke und sage, ja, interessant. Und das ist eigentlich so die Hauptaufgabe, die mir dabei zukommt.
Und du machst die Postproduktion. Das ist auch ein wichtiger Beitrag. Auch
das. Ja, das ist richtig. Ich kümmere mich auch darum, das Intro abzuspülen. Und ich darf die Batterien für den Presenter tauschen. Genau.
Genau, im Podcast können wir das dann alles wegschneiden. Da ist das alles ein völlig flüssiger Übergang. Das ist ja das Schöne am Podcast an sich. Das muss nicht so poliert sein. Ich komme ja jetzt auch gerade aus einer Krankheitsphase raus. Ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen mit Erkältung zu tun. Mal gucken, wie sich die Stimme jetzt hier geriert für den Zeitraum dieser Aufnahme. So. Haben wir jetzt einen Präsenter, der präsentet?
Also ich habe jetzt andere Batterien reingemacht. Wir werden sehen, ob es volle sind. Ich kann noch nicht.
Du kannst ja mal klicken und gucken.
Bitte?
Du kannst ja mal weiterklicken.
Soll ich noch eine weiter?
Ah ja, ah, ja. Genau. Denn, Applaus für den Präsenter. Denn natürlich, wir sind jetzt wieder bei Schlüsseltechnologie Literatur. Wie immer an dich die Frage zu Beginn, was trinkst du heute?
Ich trinke eine Mate und ich habe sie mir spiken lassen, also mit ein wenig Rum.
Sehr gut.
Um meine Nervosität ein wenig zu unterdrücken. Danke an Vater an dieser Stelle.
Das ist gut. Ja, ich habe hier das internationale Getränk von Literaturreviews, nämlich die Cola Light.
Hervorragend.
Wer im Publikum weiß, auf was für ein Podcast das eine Referenz ist, dass wir über unsere Getränke sprechen bei der Literaturfolge, der kriegt einen Internetpunkt. Wir reden über Vom Mythos des Mannmonats. Das ist eine Essaysammlung im Wesentlichen, ja, von 1975 erstmals veröffentlicht von Frederick Brooks. Die haben wir jetzt schon zweimal mittlerweile besprochen in den Folgen 68 und 74 aus dem Gedächtnis. Es steht da oben, glaube ich, richtig, wie es die richtigen Zahlen sind. Und das ist eine Sammlung von Essays. Es ging damals um seine Erfahrungen von diesem Herrn Brooks als Entwicklungsleiter für ein frühes IBM-Betriebssystem, so eines der ersten Betriebssysteme, wo man wirklich mehrere Programme hatte. Das war damals eine revolutionär neue Idee und dementsprechend gab es ja Fragestellungen, wie man so eine große Programmieraufgabe irgendwie strukturieren kann. Und darüber hat Herr Brooks in einer Reihe von Essays berichtet, die in diesen Sammelband quasi eingegangen sind. Das ist ein relativ kleines, kompaktes Büchlein, was ein bisschen komisch ist, in Anbetracht dessen, dass wir jetzt die dritte Folge mittlerweile darüber machen. Es ist halt sehr dicht an Erkenntnissen und hat doch sehr viel zu sagen an Problemen, die auch heute die Softwareentwicklung noch betreffen. Wir besprechen die ganze Zeit die englische Erstausgabe von 1975, die ist im Internet Archive digitalisiert. Also wenn man im Internet Archive sucht nach Mythical Man Month, wird man das finden. Dort gibt es einen kompletten PDF-Scan, den ich hier auch zur Vorbereitung halt zum Selberlesen verwendet habe. Ich hatte eigentlich auch mir vorgenommen, das mal aus der Bibliothek zu holen, das Buch und hier heute so für die Kamera darin zu blättern. Aber da ich, wie gesagt, flach gelegen habe diese Woche, habe ich das dann zurückgefahren und wir bleiben bei den digitalen Notizen. Wir hatten bis jetzt 7 Kapitel besprochen. Für die Zuschauer, die jetzt hier sind und das alles nicht mitverfolgt haben, habe ich Kurzzusammenfassung und wir können uns hier durch die Kapitel durchklicken, während ich die vorlese. Kapitel 1 ist die Teergrube. So wie man in der Teergrube erst gefangen ist, wenn alle Beine drinstecken, so resultiert die Trägheit von Softwareentwicklung aus einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Ein Programm zu schreiben ist einfach, aber die Produktisierung erfordert viel mehr Aufwand für Generalisierung, Testabdeckung, Dokumentation und fortlaufende Wartung. Außerdem muss sich das Programm in ein größeres System einfügen. Vom Programm zum Programmsystemprodukt erhöht sich der Aufwand um ungefähr eine ganze Größenordnung. Zumindest nach Brooks Schätzung. Und ich gehe da auch mit. Kapitel 2, genauso gleiche Titel wie das ganze Buch, vom Mythos des Mannmonats. Auch als Fußnote, ich werde jetzt hier beim Mannmonat bleiben, weil das halt in der Quelle so verwendet wird. Man würde heutzutage Personenmonat sagen, weil natürlich nicht nur Männer Software entwickeln können. Aber wie gesagt, der Titel ist dieses Kapitels vom Mythos des Mannmonats. Konventionelle Planungsmethoden funktionieren nur, wenn Personen und Monate austauschbar sind. Das beachtet jedoch weder die unterschiedlichen Kompetenzniveaus verschiedener Teammitglieder, auch Brooks hatte schon von Rockstars quasi geredet, vielleicht nicht mit diesem exakten Wort, aber der Zehnfachfaktor war da schon auch im Text drin, 1975, noch den zusätzlichen Zeitaufwand durch Kommunikation innerhalb des Teams sowie zwischen Teams. Da Programmierer aber schlecht im Schätzen von Zeitaufwand sind, wird in der Praxis der Zeitplan oft an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet, nicht an den technischen Randbedingungen. Wenn dann das Kind in den Brunnen gefallen ist, tritt das Brooksche Gesetz in Kraft. Das Hinzufügen weiteren Personals zu einem verspäteten Softwareprojekt verspätet es weiter. Kapitel 3 hat dann das sogenannte OP-Team. Um die Kommunikationskosten zu verringern, stellt Brooks ein Modell für kleinere Teams vor, die in Analogie zu einem OP-Team organisiert sind, in dem immer nur einer auf einmal die eigentliche Programmierarbeit leistet und die anderen nur zuarbeiten. Die genaue Beschreibung ist sicherlich überholt. Heutzutage braucht man zum Beispiel keinen Schreiber mehr, der Lochkarten sortiert. Aber vielleicht haben wir auch etwas verloren, als wir Sekretärsrollen ersetzt haben, dadurch, dass jetzt die rare Expertin Termine im Outlook schubsen und Präsentationsfolien zusammenklicken muss. Wobei, vielleicht macht das ja jetzt heutzutage die KI, wer weiß. Kapitel 4. Aristokratie, Demokratie und Systemdesign. Die Kathedrale von Reims wurde von 8 Generationen von Baumeistern errichtet, weist aber trotzdem eine beachtliche gestalterische Kohärenz auf, weil die nachfolgenden Generationen das ursprüngliche Design respektiert haben. Daraus muss aber nicht folgen, dass ein einzelner Architekt die alle Entscheidungen trifft und die Erbauer nur stupide die Pläne umsetzen. Auch auf der Umsetzungsebene gibt es viele interessante Designentscheidungen zu treffen. Und ein guter Architekt hört auch auf seine Erbauer, wenn es um Fragen von Praktikabilität geht. Kapitel 5, das Problem des zweiten Systems. In diesem Dialog zwischen Architekt und Erbauer stellen sich also oftmals Ideen des Architekten als unpraktikabel heraus und werden verworfen. Doch wenn das erste System erfolgreich war, gewinnt der Architekt an Prestige und Erfahrung, die dazu verleiten kann, beim nächsten Mal alle Sachzwänge zu ignorieren. Ein weiteres klassisches Diktum von Brooks ist deswegen: Dieses zweite ist das gefährlichste System, das man jemals entwirft. Kapitel 6, Weitergabe von Informationen. Damit ein Entwurf von 10 ArchitektInnen, von 1000 MitarbeiterInnen und nochmal deutlich mehr NutzerInnen verstanden wird, braucht es gute Dokumentation, Handbücher für Benutzer und Architekturpläne für Erbauer. Brooks schlägt hier einiges vor, was heute in der Industrie gelebte Praxis ist oder zumindest sein sollte. Zum Beispiel maschinenlesbare Spezifikationen von Schnittstellen, automatisierte Tests zur Überprüfung der Kompatibilität. Aber sein Ruf nach sorgfältiger Pro-Kontra-Abwägung zwischen mehreren möglichen Designoptionen verhallt im Zeitalter agiler Softwareentwicklung jedoch oftmals ungehört. Und Kapitel 7, warum ist der Turm zu Babel gefallen? Offensichtlich ist ineffektive Kommunikation einer der wesentlichen Gründe dafür, dass Software-Großprojekte scheitern oder erst mit deutlicher Verspätung liefern. Somit stellt sich die Frage nach der optimalen Teamstruktur in einer Softwareentwicklungsabteilung. Brooks hält eine baumförmige Struktur für unausweichlich, damit Entscheidungskompetenzen klar geregelt sind. In jedem Entwicklungsteam sollte es dann neben einem Architekten, also dem Chefentwickler des Teams, auch einen Produzenten geben, der sich um die Kommunikation mit anderen Teams kümmert. Da eine Personalunion zwischen beiden Rollen nicht skaliert, muss entweder der Architekt Chef des Produzenten sein, das passt aber nicht zu den separaten Managementkarrieren in den großen Firmen, oder der Produzent ist der Chef des Architekten. Das kann aber nur funktionieren, wenn der Produzent die technische Autorität des Architekten akzeptiert. So, das war jetzt der Schnelldurchlauf durch 7 Kapitel. Wie gesagt, ich verweise auf die vergangenen Folgen, wenn man das im Detail hören möchte, was wir dazu zu sagen hatten.
Ich finde das wirklich beeindruckend, dass du mir über 2 Stunden Schnittarbeit für das aufgedrückt hast.
Tja. Hätten wir alles so viel einfacher haben können.
Gut, kann ich weiter?
Ja, bitte. Wir sind jetzt im Kapitel 8, da habe ich so ein bisschen mit der Übersetzung des Titels gekämpft. Ich habe es einfach so gelassen, calling the shot, im Baseball-Sinne. Also man sagt vorher an, wo der Ball nach dem Schlag landet. Ich kenne es persönlich, ich bin ja nur kein Baseball-Interessierter, weil ich einfach nicht in Amerika wohne. Ich denke da wahrscheinlich eher an Poolbillard, wo man so vorher ansagt, irgendwie in die Tasche geht die Kugel jetzt rein als nächstes und dann mal gucken, was dann die Entropie mit einem anstellt. Und das ist ja hier die Frage auch. Wir wollen wissen, wo der Ball landet, insbesondere in dem Sinne, wie lange wird jetzt eine Programmierungsaufgabe dauern? Wie viel Aufwand ist nötig? Also wie viele Leute muss man an die Sache heransetzen? Und wie schätzt man sowas überhaupt? Das Problem dabei ist, dass Codeschreiben, da funktioniert das noch so einigermaßen zu schätzen, wie viel Aufwand man tatsächlich hat. Man kann vielleicht so ungefähr sich visualisieren, dass eine bestimmte Aufgabe 500 Zeilen Code erfordert oder eine andere Aufgabe 10.000 Zeilen und daraus dann irgendwie ableiten, dass das eine vielleicht 20 Mal länger dauert als das eine oder man muss es auf mehr Leute aufteilen, damit es in einer sinnvollen Zeit geliefert wird. Du guckst schon so überlegend?
Naja, wir hatten ja in der Vergangenheit versucht, das so ein bisschen auf mein Fachgebiet zu übertragen.
Ja.
Und ja, ich denke, das lässt sich jetzt nicht eins zu eins übertragen, aber ich denke, das kommt schon ungefähr ähnlich raus. Ja, okay. Ich werde einfach die ganze Zeit so ein bisschen nachdenklich gucken.
Ja, sehr gut. Dann lasse ich mich davon möglichst nicht triggern. aber selbst wenn es möglich ist, Codeschreiben als für Codeschreiben eine Aufwandschätzung zu machen, macht das ja, wie wir auch im Kapitel 1 ja schon gesehen hatten, nur einen kleinen Teil des Gesamtaufwands aus. Also vielleicht sowas wie ein Fünftel, ein Sechstel oder sowas. Und dann hat man diese ganzen anderen Sachen wie, man muss es mit anderen Komponenten integrieren und muss dafür sich überlegen, wie Designentscheidungen auf der einen Seite halt mit Designentscheidungen auf der anderen Seite des Systems irgendwie in Konfrontation treten und so weiter. Man muss eine Dokumentation dafür schreiben, man muss auch Tests bauen, man muss damit rechnen, dass irgendwas nicht sofort funktionieren wird und man auf Fehlersuche gehen muss und so weiter. Und damit, ja, und dann hat man natürlich zusätzlichen Overhead, wenn man zum Beispiel sowas hat wie eine Interaktion mit anderen Systemkomponenten, dann heißt das, man muss mit diesen Teams kommunizieren. Also ja, aus diesen Gründen, die in den vergangenen Kapiteln schon beschrieben wurden, ist es halt pathologisch schwierig, Aufwand abzuschätzen. Und der Rest von dem Kapitel fand ich tatsächlich gar nicht so interessant, ja, weil es nicht so aphorismendicht ist, wie gerade diese ersten Kapitel 2 bis 7, die wir gesehen hatten, weil da tatsächlich Studien ausgewertet wurden. Also Brooks hat ein paar Quellen zitiert, hat Studien rezipiert, die zu der damaligen Zeit schon zur Verfügung standen. Natürlich, heutzutage ist die Datenlage ungleich größer und sicherlich kriegt man für heute für Aufwandschätzung bessere Studien raus. Aber was festgestellt wurde, sind so 2 wesentliche Trends. Und ich denke mal, bei denen gehe ich auch grundsätzlich mit. Die eine Sache ist, dass Geschwindigkeitsschätzungen am Anfang eines Projekts immer relativ akkurat sind und dann mit der Zeit immer schlimmer werden. Oder beziehungsweise halt, es wird einfach alles immer träger, wenn man weiterläuft. Also am Anfang eines Projektes 1000 Zeilen Code zu schreiben, ist eine relativ abschätzbare Sache. Aber dann in einem Projekt, was schon 3 Jahre lang läuft, nochmal 1000 neue Zeilen Code reinzumachen, wird immer schwieriger, weil immer mehr unbekannte Variablen, Unknown, Unknowns und so weiter in die Sache reinkommen und halt man eben nicht weiß, wo man irgendwo über so einen Stolperdraht tritt und dann plötzlich ja das ganze Geschirr auf dem Boden verteilt, dass man das erstmal wieder aufsammeln muss. Und die zweite Beobachtung ist, dass die stärkste Korrelation zu einer messbaren Variable besteht bei der Gesamtmenge des Codes. Unabhängig von der Sprache. Also das, worüber wir als Programmierer vielleicht auch mal so ein bisschen die Nase rümpfen, dass man Aufwand immer nur in Zeilen Code schätzen will. Das hat sicherlich Probleme aus den vorgenannten Gründen und auch anderen, aber es ist trotzdem immer noch der beste Proxy, wenn man irgendwie ein Maß finden möchte. Oder zumindest ist das die Beobachtung, die Brooks hier macht, dass halt Aufwandschätzung halt wirklich nach Zeilen Code ganz okay ist. Wie ich es halt schon gesagt habe, wenn man 500 Zeilen Code schreibt, versus 5000, dann wird das zweite wahrscheinlich 10-mal mehr Aufwand erfordern, so ganz Ballpark zumindest. Und dann ist es halt auch egal, ob das am Ende 500 Zeilen Assembler sind oder 500 Zeilen Fortran oder 500 Zeilen Ruby und so weiter. Das wird ungefähr die gleiche Menge an Zeit erfordern.
Solange sich derjenige, der das tut, dann schon vorher damit ausgekannt hat, was er tut, oder?
Das würde man hoffen, ja.
Ja, okay. Ja, ich meine, es gibt jetzt wahrscheinlich durchaus auch Projekte, wo Leute, sag ich mal, on the job lernen, oder? Also es gibt halt... Ich meine, über die Jahre geht man ja schon immer tiefer in bestimmte Dinge rein und lernt immer neue Dinge.
Das ist halt auch wieder diese Sache mit, was ich vorhin schon erwähnt hatte, was im Kapitel 2 vorkam, mit, dass halt bestimmte Leute 10-fach produktiver sind als andere Leute. Und das mag mit Seniorität zusammenhängen, das mag mit den mentalen Modellen, die so eine Person vielleicht auch von der Software schon hat. Also wenn ich halt an der Software arbeite, die ich auf Arbeit bereits 7 Jahre lang entwickelt habe, ich habe einen Log von allen Designentscheidungen in meinem Kopf drin. Es ist nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall was ganz anderes, als wenn ein Werkstudent gerade das erste Mal eine Aufgabe in dem Projekt macht und erstmal die Dateistruktur verstehen muss oder so etwas. Ja. Okay. Und analog ist natürlich auch, wenn man mit der Programmiersprache und den Idiomen nicht vertraut ist. Mhm. Aber ja, die Menge von Code scheint irgendwie schon eine signifikante Sache zu sein und das leitet uns dann über das nächste Kapitel. Kapitel 9 mit dem Titel 10 Pfund in einem 5-Pfund-Sack. Also ja, wie macht man mehr mit weniger? Im Prinzip ganz einfach formuliert. Denn wenn sich jetzt halt herausstellt, dass Code in diesem Sinne eine Verbindlichkeit ist. Also das ist im Wesentlichen, was den Aufwand misst. Wir sehen irgendwie eine Aufgabe, für die wir doppelt so viel Code schreiben müssen, ist einfach doppelt so viel Aufwand, den wir bringen müssen. Und wir als gute Ökonomen wollen natürlich Aufwand reduzieren, wollen natürlich mit unserem Problem möglichst schnell fertig sein. Dann stellt sich die Frage, wie man Code reduzieren kann. Und das ist vielleicht heute auch wieder so eine Sache, die heute gar nicht mehr so im Bewusstsein drin ist, aber natürlich damals top of mind quasi war. Ne? Damals hatten die Leute das noch vor Augen, dass man die Wahl hatte zwischen Assembler oder will man wirklich eine Hochsprache verwenden und wie sieht dann so eine Hochsprache aus? Ich glaube, 1975 war so gerade die Zeit, als das, was heutzutage als dritte Generation von Programmiersprachen gilt, angefangen hat. Ich glaube, die erste Generation ist halt einfach nur Assembler. Also klar, man schreibt halt Maschinensprache runter und vielleicht in einem nicht direkt als Bytes, sondern halt zumindest in der Umschrift. Die zweite Generation ist dann halt, man fängt so an, dass man halt sowas wie A plus B schreiben kann, anstatt halt so einen Opcode rauszusuchen für eine Addition von der entsprechenden Zahlengröße. Aber man hat immer noch so dieses Go-To-Gewese.
Ja,
okay. Und die dritte Generation ungefähr ist dann so strukturierte Programmierung und sowas. Also dass man halt stattdessen eine Vorschleife macht, anstatt die Go-Tos von Hand zu setzen. Und natürlich, wenn man halt aus dieser Zeit kommt, dass man noch sieht, wie die Leute mit Go-To rumprogrammieren und irgendwie von Hand sich Sprungadressen und so einen Quatsch ausrechnen eventuell und sieht dann stattdessen, dass jemand strukturiert programmiert, das ist natürlich ein wahnsinniger Produktivitätszuwachs, den man dadurch erreichen kann, weil man mit sehr viel weniger Aufwand schneller den Code runterschreiben kann und auch weniger Zeilen runterschreiben muss, weil man dieses ganze Go-To-Gewese den Compiler machen lassen kann.
Ja,
okay. Das ist also eine Option. Erinnert mich auch wieder schon so ein bisschen an das ganze Thema Coding-KI. Ich hatte schon so eben gedacht, als vor uns jetzt hier akronymisierbaren Reboot Politics gesessen haben und haben über KI debattiert, dachte ich so, Mensch, jeder Podcast heutzutage redet über KI und jetzt komme ich hier rauf und sehe sofort, das hat eigentlich auch alles Bezug zu KI, zu Coding-KI. Das ist halt irgendwie das eine Werkzeug, was heutzutage noch das Gefühl bringt, dass man irgendwie einen großen Sprung machen kann in der Produktivität. Das ist halt, ja, was ja auch Brooks in einem seiner anderen berühmten Essays beschrieben hat, die Frage, gibt es nochmal eine andere Silver Bullet, also nochmal eine Möglichkeit, so wie mit Hochsprachen, den Aufwand fürs Programmieren um Faktor 10 oder so zu reduzieren, also so ungefähr um die Größenordnung. Und das hat Brooks damals für relativ unwahrscheinlich gehalten, aus dem Grunde, dass das, was das Programmieren heutzutage ausmacht, schon zum großen Teil tatsächlich intrinsische Komplexität darstellt. Also nicht nur, wir müssen das halt irgendwie formulieren, für den Computer, dass er es versteht, sondern ein signifikanter Teil von dem, was gemacht wird, ist tatsächlich das Umgehen damit, wie man das tatsächliche Problem formuliert. Also dass man sich zum Beispiel fragt, wie ein bestimmter Geschäftsprozess halt tatsächlich funktioniert, dass man nicht nur so eine vage Beschreibung hat, die einem die Personalabteilung rübergeworfen hat oder wer auch immer, sondern dass man halt genau das irgendwie in Schritte definiert und welche Daten werden jetzt wohin geschoben und so weiter. Diese Kernkomplexität ist ja dann im Zweifelsfall nicht mehr verhandelbar. Das kann eben auch die KI dann im Zweifelsfall nicht wegzaubern. Die KI kann halt vielleicht Annahmen treffen darüber, aber mit dieser intrinsischen Komplexität des Problems, das man bearbeitet, wird man trotzdem zu tun haben. Hier an der Stelle Sternchen. Wir haben über dieses Paper No Silver Bullet und über Komplexität im Allgemeinen schon mal im Dezember 2022 gesprochen, im Penta-Radio anlässlich des Todes von Fred Brooks damals. Ich gucke mal noch so rüber, ob du, ich gucke mal so rüber, ob Timeless ansetzen will.
Ja, nee, alles gut.
Aber ich sehe hier allgemeine Zustimmung, ich sehe allgemeine Zustimmung aus dem Publikum. Brooks macht hier noch eine Parallele auf zu Hardware-Entwurf. Es geht halt da irgendwie um sinnvolle Verwendung von Ressourcen und ich glaube, wir heutzutage denken nicht mehr so viel daran, wie irgendwie Hardware gebaut wird, aber damals war Softwareentwicklung noch sehr viel mehr verbunden mit Hardware und natürlich, er hatte in dem Fall halt, war Entwicklungsleiter für ein Betriebssystem, was natürlich gerade damals noch sehr stark an die konkreten Geräte gebunden war, also wenn IBM eine neue Maschinenversion rausgebracht hat, wurde halt auch ein neues Betriebssystem dafür entwickelt, entsprechend den neuen Möglichkeiten, die das System hatte. Wenn dann halt zum Beispiel das erste Mal eine Festplatte drin war, konnte man dann halt dementsprechend auch im System andere Strukturen vorsehen, konnte halt zum Beispiel auf einer Festplatte dann Programme ablegen und dann nach Bedarf nachladen, was dann halt eine Strukturänderung im Betriebssystem erfordert. Und Brooks zieht eine Parallele zu Hardwareentwurf, Zitat: Weil die Größe ein wichtiger Teil der Benutzerkosten eines Programmiersystemprodukts ist, muss der Erbauer Größenziele setzen, die Größe im Auge behalten und Techniken zur Größenreduktion ersinnen. Genauso wie ein Hardware-Erbauer Komponentenzahlziele setzt, die Komponentenzahl im Auge behält und Techniken zur Reduktion der Komponentenzahl ersinnt. Wie jede Art von Kosten ist Größe an sich nicht schlecht, aber überflüssige Größe ist es. Das war auch schon mal in Kapitel 1 nebenbei Thema gewesen. Da wurde für jedes Teilprogramm eines größeren Systems ein vordefiniertes Ressourcenbudget gefordert, dass man dann sagen kann, dieser konkrete Dienst hat 30 Milli-CPUs oder sowas und mehr darf er einfach nicht verwenden. Und dann wird dann halt der Programmierer oder das entsprechende Team daran gemessen, ob sie halt in diesem Ressourcenbudget drinne bleiben. Denn man hatte halt im Zweifelsfall nur einen CPU-Kern und oder vielleicht zwei oder drei. Ich weiß ja nicht, diese IBM Mainframes hatten vielleicht auch schon Multiprozessor damals. Aber man hatte eine relativ begrenzte Menge von Ressourcen und musste dann halt relativ genau in diesem Budget drinne bleiben. Ja, wir wissen natürlich heutzutage als Softwareentwickler, das ist nicht der aktuelle Vibe, sondern man kann sich einfach Ressourcen klicken, wenn man welche braucht, und die Programmierer kriegen immer die größten Kisten und dann wundert man sich, wenn man dann die Software rausbringt und sie funktioniert bei den Nutzern nicht. Das ist auch, gerade jetzt diese Tage ist mir das bei YouTube vorgespielt worden, dass es so ein echtes Problem offenbar ist mit so AAA-Videospielen, dass die rauskommen und funktionieren einfach nur auf der neuesten Generation Grafikkarten, und auf den älteren Generationen haben sie nicht getestet oder haben das nicht irgendwie auf dem Radar gehabt, dass man da vielleicht eine Optimierung dafür machen müsste, sondern das ruckelt dann einfach da bis zum geht nicht mehr.
Das ist aber kein neues Phänomen, oder? Also ich kann mich erinnern, so in meinen 10er, Anfang 20er Jahren habe ich da von diesem Phänomen auch schon gehört.
Ich glaube, es ist vielleicht heute dramatischer, weil diese Grafikkarten halt auch wirklich Unsummen kosten heutzutage. Also ich weiß nicht, ob eine High-End-Grafikkarte so 2010 auch schon irgendwie über 1000 Euro gekostet hätte oder so.
Ist halt die Frage, ob man sich davon verspricht, dass es deswegen weniger stark altert und einfach länger im Produktzyklus bleibt, damit es einfach länger besser aussieht. Aber wir wissen alle, dass es eigentlich nicht unbedingt nur der Anblick ist.
Ja. Ja, also wir sehen Hardware, auf die Hardware zu achten und allgemein auf Ressourceneffizienz ist heute nicht mehr so en vogue und auch ja aus den vorgenannten Gründen nicht so dringend. Vielleicht ist das eine Sache, die nochmal wiederkommt, wenn wir dann irgendwann mit tatsächlichen Ressourcenbeschränkungen konfrontiert sind, wenn vielleicht doch irgendwie die Chips mal knapp werden sollten aufgrund geopolitischer Sachen, wir werden sehen. Schlüsseltechnologie bleibt dran.
Ja, genau.
Eine andere Sache, die Brooks hier noch aufbringt, ja, um die Frage, wie man kann man Code reduzieren und kann Aufwand reduzieren beim Programmieren, ein Zitat: Repräsentation ist die Essenz des Programmierens. Also Brooks hält den Entwurf passender Datenstrukturen für sehr viel relevanter als die Auswahl passender Algorithmen. Und da stimme ich natürlich offensichtlicherweise zu. Das habe ich, glaube ich, ob ich es im Pentaradio schon mal erwähnt habe, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in STP 71 und 72, ja, als wir das Periodensystem der Datenstrukturen besprochen hatten, wie ich es genannt hatte, habe ich schon diesen ganzen Case aufgemacht, dass für mich die Datenstruktur der Kern ist eines Designs und Algorithmen folgen dann eigentlich relativ intuitiv draußen. Genau dasselbe sagt Brooks auch, Zitat hier: Zeig mir deine Flussdiagramme ohne die Datenbanktabellen und ich werde verwirrt bleiben. Zeig mir deine Tabellen und ich werde die Flussdiagramme wahrscheinlich nicht brauchen, sie werden offensichtlich sein. Und ich habe mich gerade insbesondere bei diesem Punkt Flussdiagramme erinnert gefühlt, ich habe immer so eine Abneigung, wenn ich auf Arbeit so Prozessleute sehe. Also Leute, die mir Prozesse designen und dann wird man so mit riesigen Flowcharts erschlagen, wo dann halt irgendwie gezeigt wird, und hier muss dann jetzt der Area-Owner zum Product-Owner gehen und dann dort mit dem Plattform-Owner ein Sub-Alignment machen mit Sprint und so weiter. Und man sieht halt 10.000 Boxen ineinander zeigen. Und da werden einfach meine Augen glasig und ich komme nicht mehr mit und schalte dann relativ schnell ab. Und ja, wahrscheinlich ist das ein ähnlicher, ist das ein bisschen der Grund dafür, dass ich halt eher über Datenstrukturen nachdenke. Und wie gesagt, Brooks hält das auch für sinnvoll und damit habe ich natürlich all die Autorität, um das zu zitieren und nicht nur zu sagen, das ist nur meine eigene Meinung. Wir gehen mal weiter zu Kapitel 10. Ich sehe, wir werden wahrscheinlich nicht alle Kapitel schaffen, wir werden dann noch ein Addendum aufnehmen müssen.
Das ist ja eine absolute Neuheit.
Ja, Wahnsinn.
Ach naja, wir haben ja. Du hast ja relativ lange für die Zusammenfassung gebraucht, ich denke, das wird schon.
Ja, Details. Die dokumentarische Hypothese ist Kapitel 10 und hier geht es um das Problem, man ist Techniker, aber ist jetzt zum Manager geworden. Das ist ja auch so eine Sache, die klassischerweise passiert in unseren Karrieren. Wir fangen an als Programmierer, das läuft dann eine ganze Zeit lang gut, man verdient sich Leumund und so weiter und wird dann deswegen für die Beförderung berücksichtigt, landet dann in den Managerposten und das Peter-Prinzip tritt in Kraft. Wer weiß, was das Peter-Prinzip ist? Vielleicht kurz Handzeichen, ja, ich sehe ein paar Hände, aber nicht alle.
Mehr als unseren Podcast kennen.
Sehr gut. genau, ihr wurdet so lange befördert, bis ihr den Podcast nicht mehr kennt. Nee, das Peter-Prinzip ist, dass man so lange befördert wird, bis man an eine Stelle kommt, wo man für den Beruf, den man macht, nicht mehr kompetent genug ist, weil dann, man wird wahrscheinlich rausgeschmissen, wenn man so irgendwie halbwegs sich irgendwie durchwurschteln kann, aber man wird halt nicht mehr befördert. Und das führt dann halt dazu, dass am Ende in der Organisation alle auf genau den Posten sitzen, die sie nicht mehr richtig machen können. Und ja, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, ja, also ich bin jetzt noch nicht Manager, aber ich sehe mich irgendwie zunehmend in die Rolle reindriften. Zitat Brooks, auf einen neuen Manager, der gerade aus dem Handwerk gewechselt ist, erscheint der meiste Papierkram als vollständiges Ärgernis, als unnütze Ablenkung und eine weiße Flut, die droht ihn zu umspülen. Und in der Tat sind die meisten dieser Dokumente genau das. Doch diese dokumentarische Hypothese besagt, dass in diesem riesigen Papierhaufen irgendwo verborgen eine kleine Zahl von Dokumenten zu kritischen Angelpunkten wird, um die sich das Management eines jeden Projektes dreht. Und die Aufgabe des Managers ist, diese wesentlichen Dokumente zu identifizieren und als zentrale Werkzeuge einzusetzen. Und tatsächlich ist dann das Arbeitsergebnis des Managers im Wesentlichen, diese Dokumente zu erstellen. Man kann sich das vielleicht grafisch vorstellen, wer von euch schon mal irgendwann mit Projektmanagement im Softwarebereich zu tun gehabt hat, dass man dann sowas wie Kanban-Boards vielleicht pflegt. Also man schnipselt irgendwie Aufgaben in entsprechende Tickets zusammen, wo die Aufgabenbeschreibung drin steht, und kümmert sich dann darum, die entsprechenden Mitgliedern des Teams zuzuweisen und versucht dann halt dabei so einzuschätzen, ob das halt eine Aufgabe ist, die dieses Teammitglied erledigen kann aufgrund von Kompetenzen, ob das da gut abgelegt ist und dass man das alles so verteilt, dass auch die entsprechenden Zeitpläne eingehalten werden. Also da sieht man schon, was so ganz grundsätzliche Sachen sind. Also ja, Zielsetzungen, Spezifikationen steckt da jetzt drin in Form von solchen Tickets, ein Zeitplan steckt da drin, ein Budget eventuell auch. Ich meine, der einzelne Softwareentwicklungsmanager hat meistens kein eigenes Budget, zumindest so in den Firmenkontexten, die ich kenne. Aber eventuell auch das ist ja natürlich ein Ergebnis eines Management-Verhandlungsprozesses, dass man so ein Budget hat, dementsprechend Ressourcenzuteilung, Personalzuteilung und so weiter. Das sind halt diese wesentlichen Dokumente, mit denen sich der Manager rumschlagen muss. Und dann sollte man halt auch möglichst versuchen, sich von den anderen Dokumenten fernzuhalten, weil die nur unnütze Ablenkung sind oder halt nur in dem Sinne hilfreich sind, wie sie dazu dienen, für diese Dokumente zuzuarbeiten. Und Brooks zählt dann noch drei verschiedene Funktionen auf, die Dokumentation haben. Das eine ist, dass Entscheidungen festgehalten werden. Ich meine, klar, zum Beispiel bei so einem Zeitplan kann man sich das halt vorstellen. Natürlich, damit wird eine Entscheidung über den Zeitplan festgehalten. Beim Budget ist es halt genauso. Das wird zum Anfang des Jahres einmal festgelegt und dann ist halt klar, was zu tun ist. Oder auch genauso bei Dokumentationen für neue Funktionen, die gebaut werden sollen und so weiter. Und die Funktion, dass man solche Entscheidungen festhält, beziehungsweise die Funktion von solchen Dokumenten ist einmal, man legt die Entscheidung fest, also man legt sich darauf fest, man schreibt das Ganze auf, damit man auch vielleicht Widersprüche finden kann oder Denkfehler und Denklücken und so weiter sehen kann. Das sehe ich auch oftmals, wenn ich zum Beispiel für einen meiner Kollegen ein Ticket schreibe über eine Aufgabe, die zu machen ist, dann denke ich das halt in dem Moment durch und versuche halt zu sehen, welche anderen Komponenten betrifft das halt und so, und sehe dann eventuell, dass das interagiert mit anderen Sachen und da Widersprüche sind, die eventuell nochmal Kommunikation erfordern. Also dadurch, dass ich das runterschreibe und nicht nur so eine vage Vorstellung im Kopf habe, sehe ich halt diesen Denkfehler auftauchen.
Ja, das ist eine interessante Sache. Ich habe die Tage darüber nachgedacht, es gibt dieses Phänomen, dass wenn Leute in irgendwelche Prozesse neu reinkommen, dass sie erstmal naturgemäß anfangen, alles zu hinterfragen und zu fragen, können wir das nicht anders machen und so weiter. Dieses Vorgehen würde ja eigentlich sogar dafür sorgen, wenn man sozusagen diesen Leidensweg, der dahin geführt hat, dass man es so macht, wie man es macht, so ein bisschen mitdokumentiert, dann könnte man ja sowas, naja, ich will jetzt nicht sagen abblocken, ne? Aber man könnte ja sagen, lies erstmal die Doku und dann überleg nochmal, ob das wirklich sinnvoll ist, was du vorschlägst.
Ja, das ist auch, ich hatte das vorhin erwähnt, hier bei Kapitel 6 war das, dass man, wenn man eine große Designentscheidung trifft, dass man Pro-Kontra-Wägung von verschiedenen Optionen macht und auch das mit aufschreibt,
ja.
Denn das geht dann hier in die dritte Funktion von Dokumentation ein, die hier auf unserer Bullet-Point-Liste auch steht, dass man Entscheidungen erinnert. Also dass man halt die Entscheidung dokumentiert, genau, und damit halt später nochmal ermöglicht zu sehen, aus welchen Gründen haben wir die Entscheidung getroffen und insbesondere auch, wann ist eine Richtungsänderung erforderlich.
Ja.
Also wann haben sich die unterliegenden Annahmen eventuell geändert. Das ist, also wie gesagt, wir hatten Festhalten von Entscheidungen, wir hatten Erinnern von Entscheidungen, wir hatten noch Kommunizieren, denn natürlich, wie gesagt, so ein Zeitplan, das bringt nichts, wenn ich den alleine als Manager wisse, das müssen auch meine Leute wissen. Und wenn ich das in so ein Format bringe, dann ist das auch ein Dokument, was dann halt zu verteilen ist oder auch an andere Teams dazu verteilen ist, damit die anderen auch wissen, wann ich mein Feature liefere, auf das die eventuell abhängig sind und so weiter und so fort.
Mhm. Okay.
Kapitel 11. Plane damit, eines wegzuwerfen. Auch so eines dieser vielen Zitate, von denen man sich immer so denkt, das ist auch in diesem einen Buch. Wir hatten ja schon gesehen, dass das Brooksche Gesetz mit dem Hinzufügen von weiteren Leuten zu einem Softwareprojekt verspätet ist. Weiter, wir hatten gesehen, dass Second System Effekt, das zweite ist das gefährlichste System, was man jemals bauen wird. Und auf diese Weise sind so viele, so prominente Zitate, die ständig zitiert werden als Aphorismen in der Softwareentwicklung, alle aus diesem einen Buch. Es ist absolut wild. Und plane damit, eins wegzuwerfen. Also plan to throw one away ist genauso eins. eine Analogie zieht Brooks hier zu Pilotanlagen in der Chemietechnik. Also wenn man in der Chemie einen Prozess macht, man macht das einmal im Labor. Man hat dann wie so einen Erdmalerkolben, wo man ein paar Sachen drin irgendwie mischt und dann wird das da einmal wie erhitzt und so weiter. Und dann sieht man, dass die, da blubbert es dann auf und es wird irgendwie eine andere Farbe. Und dann kann man mit dem Massenspektrometer vielleicht sehen, dass genau die Chemikalie rausgekommen ist, die man haben will. Also dass der Prozess dann halt so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Wenn man sich das, wer das aus dem Publikum noch nicht kennt, man kann bei YouTube den Kanal Nile Red sich angucken. Da kann man sowas schön sehen. Der macht so schöne Vorführungen von Chemieexperimenten, teilweise auch ein paar wilde Sachen. Und da sieht man das so auf diesem Laborskala, wo es dann halt mal so 100 Gramm von einem Salz irgendwie und 10 Gramm von diesem organischen Verbindung hier mit zusammen erhitzt werden und destilliert werden und so weiter. Wenn man das Ganze jetzt in die Massenproduktion überführt, hat man damit ganz anderen Problemen zu tun, weil man dann in völlig anderen Größenordnungen unterwegs ist. Also Skalierungsprobleme treten auf. Und um diese Skalierungsprobleme erstmal zu finden überhaupt, wird dann meistens eine Pilotanlage gemacht in der Chemietechnik. Also dieses Verfahren, was im Labor einmal auf der kleinen Skala demonstriert wurde, wird dann in eine so etwa mittelgroße Skala überführt. Es wird noch nicht die riesige Anlage gebaut, sondern erstmal nur eine Kleinanlage. Aber es wird versucht, die halt so zu betreiben, wie man halt am Ende die tatsächliche Fabrik betreiben würde, also auch mit möglichst durchgängigen Zuflüssen und so weiter. Und dann sieht man hoffentlich diese ganzen Skalierungsprobleme und methodischen Fragen, die dann halt zu lösen sind. Und man hat dann ist dann besser darauf vorbereitet, wenn es darum geht, die große Anlage zu bauen. Das ist natürlich auch keine Garantie, dass in der großen Anlage sofort alles funktioniert, aber es wird auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man nicht dramatische Probleme hat.
Ich würde sagen, sobald nicht alles funktioniert in der großen Anlage, hat es sich schon gelohnt, die zu bauen.
Ja.
Also, ja.
Und das ist natürlich ein Problem, ja, was wir Software-Leute immer noch haben, wo wir, glaube ich, nicht gelernt haben. Wie gesagt, dieses Diktum von Brooks hier war, plane damit, eines wegzuwürfen, du wirst es sowieso tun. Und ich glaube, das haben wir noch nicht wirklich gemacht als Softwareentwickler. Ja, wahrscheinlich auch, weil wir uns halt aus den vorgenannten Gründen zum Beispiel davon treiben lassen, was die Kunden für Zeitpläne uns vorsetzen. Und dann stellt sich heraus, wir haben einfach keine Zeit, jetzt noch ein ordentliches System zu bauen, nachdem wir das Prototypsystem hatten, sondern wir müssen jetzt damit in die Produktion gehen und irgendwie diese ganzen Kinderkrankheiten lösen, im Zweifelsfall in Form von Bananaware. Das war auch ein Begriff, den wir schon mal in einer der vergangenen Folgen eingeführt haben dazu.
Aber es ist natürlich so, dass man bei vielen Freizeitprojekten so sieht, die Programmierer machen, dass genau das passiert, dass sie irgendwas bauen, das, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre benutzen und dann sagen, ach, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich werfe das alles weg und mach's nochmal neu. Also das ist durchaus auch eine Entscheidung, die Leute von sich aus selbst treffen. Also so schlecht kann dieser Rat eigentlich nicht sein.
Das mag dann auch immer die Frage sein, was die konkrete Motivation bei solchen Privatprojekten ist. Das kann auch zum Beispiel sein, ich möchte das neue Framework ausprobieren. Und jetzt habe ich eine gute Ausrede deswegen, das alles neu zu machen. Das ist eine Motivation, die hast du im Arbeitskontext. Also wenn du halt, ja, wenn andere Leute dir das Budget geben, um das zu machen, dann ist halt die Motivation im Zweifelsfall, es ist schwieriger zu rechtfertigen, ja, okay, das jetzt alles neu zu machen. Ich meine, das passiert trotzdem. Und es hat dann wahrscheinlich am Ende ungefähr dieselbe Erfolgsrate, wie wenn man es als Privatprojekt macht. Also ich meine, es gibt solche Geschichten, wo das dann halt neu gebaut wird und es funktioniert auch. Und es gibt genauso Geschichten, wo dann 2 Jahre lang an dem Ersatzsystem gearbeitet wird und dann wird das alte System einfach weiterverwendet, weil sich halt herausstellt, das ist unrettbar, das alte System. Es tritt natürlich auch dieser zweite Systemeffekt in Kraft, den ich vorhin gesagt hatte.
Ja, okay.
Dass man dann natürlich die Gelegenheit nutzen will, alle Designfehler jemals zu beheben und sich dann komplett verhebt dabei. Ich hatte aber eher das Gefühl, er beschreibt halt hier Plan mit eins wegzuwerfen, weil du wirst es sowieso tun, als man muss halt Skalierungsprobleme lösen, die irgendwann nochmal auftreten. Das, ich glaube eigentlich eher, das Problem ist heutzutage andersrum, dass wir halt die Systeme gleich viel zu groß bauen. Und jeder redet halt, vielleicht ist der Trend auch wieder schon ein bisschen vorbei. Vielleicht ist das jetzt auch gerade wiederum durch Coding-KI, dass die Leute wieder kleinere Sachen bauen, damit die KI damit irgendwie klarkommen kann. Aber vor sicherlich 5 Jahren, vielleicht auch schon so vor 10 Jahren, war halt so der Trend, es muss alles Google-Scale sein. Also irgendwie, die alle haben irgendwie geguckt, wie macht Google ihre Webdienste, weil die sind ja erfolgreich. Und dann baut halt irgendjemand halt sein persönliches Blog irgendwie auf Kubernetes irgendwie und verteilt das auf 10 Maschinen, nur damit dann da irgendwie eine Anfrage in der Stunde bearbeitet werden kann. Währenddessen halt habe ich auf Arbeit Dienste, die Millionen Anfragen pro Tag beantworten und verwenden weniger als einen CPU. Aber gut.
So wie du sagst, erfolgreiche Leute verwenden das so, klar.
Damit im Zusammenhang, wie geht man mit Veränderungen der Umstände um? Wie viel Veränderung der Umstände ist man bereit zu akzeptieren? Also ja, im Prinzip, wann ist halt der Punkt erreicht, dass man halt sagt, man muss es jetzt doch wegwerfen und ein neues machen. Geht so ein bisschen in das Thema rein, wie gesagt, das war eigentlich, dass man Entscheidungen die man am Anfang des Projektes trifft, erinnern sollte in irgendeiner Form und aufschreiben sollte, auch wenn das natürlich wieder Zeit erfordert. Wir wissen alle, wir haben keine Zeit, weil die Kunden wollen das gestern geliefert haben. Aber halt, wenn man das dokumentiert, dann hat man eventuell dann eine bessere Guideline. Und Brooks hat seine These formuliert, dass Programmierer unwillens sind, Dokumentation zu schreiben, aufgrund dessen, dass man damit auch sich auf eine Entscheidung festlegen würde, von der man sowieso schon weiß, dass sie nur vorläufig sein kann. Also man weiß das vielleicht so als Programmierer so aus dem Gefühl heraus, dass dass alles, was man hier irgendwie programmiert, sowieso sich ständig mehr ändert. Und wenn ich jetzt Dokumentation schreibe, die ist eh in 3 Monaten wieder outdated, weil irgendwas sich geändert hat am Code und keiner hat dran gedacht, die Dokumentation zu ändern. Und dass deswegen, ja, dass halt deswegen keine Dokumentation geschrieben werden soll, weil man nicht dokumentieren will, wie impermanent das alles ist, was man hier baut, wie sehr das alles irgendwie nur auf Treibsand gebaut ist. Aber das muss man vielleicht auch einfach akzeptieren. Und Brooks geht da so weit, das auf die Teamstruktur hinzuziehen. Zitat: In einem großen Projekt muss der Manager 2 oder 3 Top-Programmierer als technische Kavallerie vorhalten, die zur Rettung galoppieren können, wo immer der Kampf am schwierigsten ist. Also selbst die Teamstruktur sollte man als im Fluss begriffen akzeptieren, weil es halt sowieso passieren wird, dass irgendein Teil des Systems irgendwie zu spät ist und deswegen die Kavallerie losgeschickt werden muss, wie er es hier nennt. Mhm. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie das tatsächlich funktionieren soll, weil ich habe das auch schon so aus dem, ich hatte mal so einen Manager erlebt, dem sowas Ähnliches vorgeschwebt ist, und es wurde dann am Ende nicht umgesetzt, weil sich dann halt rausgestellt hat, dass das halt tatsächlich schwierig ist, wenn man ein großes Programmiersystem hat. Ich meine, in meinem Fall, bei meiner Arbeit rede ich jetzt von Tausenden von Leuten, die da mit dran arbeiten, dann irgendwie 3 Leute vorzuhalten, die an jede Stelle reinspringen können. Das ist aussichtslos. Also mal schon abgesehen davon, dass wir in 10 verschiedenen Programmiersprachen arbeiten, aus Sachzwängen heraus. Mhm. Sowas halt wie im Backend wird einfach was anderes verwendet, als man Frontend programmiert und so weiter. Abgesehen davon hat man halt das Problem, dass so viel Spezialwissen erforderlich ist, wenn man zum Beispiel in meinem Fall jetzt bei der Cloud-Infrastruktur, wenn man jetzt gestern beim Storage gearbeitet hat und jetzt heute ins Network wechseln soll, da muss man sich plötzlich mit den ganzen Netzwerkprotokollen auskennen. Wo soll man dieses Wissen hernehmen, wenn man nicht schon seit einem Jahr oder so in der entsprechenden Domäne ist? Von daher bin ich da so ein bisschen skeptisch, aber das mag auch vielleicht unsere konkrete Industrie ein Problem sein. Vielleicht.
Ja, ich meine, es kollidiert auch so ein bisschen mit der Erkenntnis aus den früheren Kapiteln, dass wenn du versuchst, mehr Leute auf die Aufgabe zu werfen, dass es dann am Ende länger dauert.
Ja, genau. Ja,
also das ist halt...
Also eigentlich müssten diese 3 Top-Programmierer auch die ganze Zeit nur Standby sein und die ganze Zeit Dokumentation lesen, ja, und alles im Auge behalten, ja, ne? Was alleine ja schon ein Vollzeitberuf ist. Das weiß ich ja nur auch selber, dadurch, dass ich halt, wie gesagt, ich bin kein Manager, aber ich habe halt eine Gruppe von 3, 4 Programmierern, die ich halt anleite, und die Zeit, die ich einfach nur darauf verbringe, im Auge zu behalten, was andere Teams machen, damit ich im Zweifelsfall reingrätschen kann und sagen kann, Vorsicht, das, was ihr gerade entscheidet, hat mit mir zu tun, lasst uns mal bitte drüber reden, bevor ihr da irgendwas baut und am Ende ist es halt nicht praktikabel, wenn es dann halt tatsächlich in Produktion soll. Diese Menge an Aufwand, ja, damit kann man diese 3 Top-Programmierer schon die ganze Zeit beschäftigen, aber das heißt halt auch, dass diese Top-Programmierer nicht für sinnvolle Sachen im Anführungszeichen verwendet werden können.
Ich denke, es kommt ein bisschen darauf an, was man sich konkret vorstellt, was die machen sollen. Ich habe eine Restauratorausbildung gemacht und da war das so strukturiert, dass wir im ersten Ausbildungsjahr nur tageweise in der Praxis waren. Das hat dazu geführt, dass ich immer mit den anderen Klassenstufen mich drüber unterhalten konnte. Die hatten immer so Praxiswochen dann und mit denen bin ich zu jedem mal hingegangen und habe gefragt, du, was machst denn du gerade, erklär mal und so. Was natürlich halt auch cool ist, weil die an fortgeschritteneren Objekten dann arbeiten, später in der Ausbildung. Aber das hat über dieses Jahr eigentlich so ein bisschen dazu geführt, dass die alle so ein zweites Paar Augen drauf hatten. Ich habe halt am Ende nur doofe Fragen gestellt, ne? Naja. Aber das hat durchaus dazu geführt, dass die in manche Probleme vielleicht nicht reingelaufen sind oder da früher drüber nachgedacht haben.
Du hast die sokratische Lehrmethode praktiziert quasi.
Ja, scheinbar.
Oder du warst, oder im IT-Jargon, du warst die Rubber Duck.
Ja, genau. Also das, genau das, ne? Wir haben über das Ding auch schon ein paar Mal gesprochen, dass man vielleicht manche Dinge einfach nur mal aussprechen muss. So,
Das ist ja auch genau diese ganze dokumentarische Hypothese, ne, die halt hier gesagt wird, dass man Dokumentation mehr in den Blick nehmen sollte, weil die halt dazu dient, eben diese Entscheidung greifbar zu machen und so. Ne?
Aber es ist natürlich eigentlich eine geile Idee, ne? Wenn man es schafft, zur Kavallerie zu gehören, dann kann man den ganzen Tag in der Firma rumlaufen und fragen, was machst denn du da?
Was machen Sie? Genau. Zurück an die Arbeit! Nicht den ganzen Tag nur mit der KI chatten. Noch als letztes in diesem Kapitel eine Betrachtung zu Software Maintenance. Denn natürlich ja mit diesen sich ständig ändernden Umständen, das nimmt einen großen Teil unserer Arbeit ein und das ist halt Maintenance, also Wartung. Und laut Brooks besteht das hauptsächlich aus Änderungen, die Designfehler beheben. Also weiß ich nicht, ob ich heute noch zustimmen kann. Das mag vielleicht damals noch der Fall gewesen sein, weil das halt ein relativ isoliertes System war. Also wie gesagt, halt, wir hatten damals halt so ein IBM Mainframe Betriebssystem, das hatte technische Abhängigkeiten im Wesentlichen zu der Hardware, auf der es läuft. Und die ist halt irgendwann mal fest. Und das heißt, also sobald die Hardware-Spezifikation halt steht und die Geräte tatsächlich physikalisch produziert werden, ist die weitere Softwareentwicklung vielleicht tatsächlich nur Änderungen, die Designfehler beheben, wie Brooks das hier nennt. Heutzutage natürlich ist ein Großteil der Maintenance, also so aus meiner Erfahrung heraus, der größte Teil ist Bitrot. Also, dass man damit umgehen muss, ja, ich habe hier geschrieben in meinen Notizen, Umgang mit der stetig fortschreitenden Fäulnis im Ökosystem.
Ja, sehr gut. Ameisen.
Ja, ne, also die Destruenten des Ökosystems greifen an und man hat halt Bibliotheken und sowas, die man als Abhängigkeiten reinzieht, oder man hat vielleicht heutzutage auch eine Abhängigkeit auf einen KI-Dienst, auf ein KI-Modell, was man promptet, und dann kommt OpenAI mit der nächsten Modellversion raus und plötzlich fällt es sich ganz anders und die ganze Arbeit ja. ist wieder dahin. Man muss wieder von vorne irgendwie den Prompt irgendwie neu schreiben, um das Gerät dazu vielleicht zu überreden, vielleicht so zu funktionieren, wie man sich das vorstellt. Also ja, vielleicht sind das Designfehler, die behoben werden, aber nicht die eigenen. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen böswillig formuliert, aber halt so fühlt es sich manchmal an. Das ist jetzt eine rein emotionale Beschreibung. Und das Problem ist natürlich jetzt, jedes Mal, wenn man einen Fehler behebt oder halt in irgendeiner Form Maintenance macht, kann das ja auch neue Fehler erzeugen. Also sowohl auf handwerklicher Ebene, man kann halt einfach Fehler machen, während man das Ganze macht, so wie man halt eventuell auch den Nagel schief reinhaut, wenn man irgendwie versucht, da noch was Neues ranzuklöpfen an das bestehende Werkstück. Und auf Design-Ebene halt ebenso. Wenn man irgendwie neue Anforderungen umsetzt, kann sich halt rausstellen, dass das Design dafür nicht mehr richtig war. Das ist, ja, das ist wahrscheinlich am ehesten, was Brooks halt mit Designfehler beheben meint. Und es wird dann ein paar Möglichkeiten diskutiert, wie man damit umgehen kann. Natürlich, automatisierte Tests sind eine Sache, die damals schon so ein bisschen im Kommen war, was heutzutage halt einfach Praxis ist in der Industrie, dass man mit automatisierten Tests irgendwie sicherstellen kann, dass das Verhalten des Systems danach noch hinreichend so ist, wie man sich es vorstellt. Funktioniert natürlich nur, wenn man eine hinreichend gute Abdeckung hat und wenn die Tests nicht so aufwendig sind, dass sie den ganzen Arbeitsprozess behindern. Das kennt man natürlich eventuell, wenn man ein Programm hat, wo die Testsuite eine Stunde zum Ausführen braucht, dann ist das halt einfach eine Stunde extra Arbeitszeit, die für jede Änderung erforderlich ist. Und wenn halt die Maintenance halt ständig Änderungen erfordert, dann ist das halt Arbeitszeit, die einem ständig irgendwo fehlt. Und trotz allem tritt dann ein, dass Programme im Verlauf ihres Lebenszyklus immer komplexer werden, wodurch dann die Rate von Folgefehlern steigt. Das ist eine Sache, die ich bereits im Juni diesen Jahres im Penta-Radio zitiert hatte. Der letzte Satz in diesem Kapitel, Zitat: Das Erbauen eines Programms ist ein entropieverringernder Prozess. In Klammern, weil man halt den Problemraum versteht und dem halt irgendwie eine ordentliche Datenstruktur abbringt und einen ordentlichen Prozess definiert und so weiter. Die Wartung eines Programms hingegen ist ein entropieerhöhender Prozess und selbst die gescheiteste Umsetzung kann das unausweichliche Absacken des Systems in unreparierbare Obsoleszenz höchstens verzögern. So, jetzt sehe ich, wir haben noch anderthalb Minuten. Ich habe hier viel zu lange gebraucht, dieses Kapitel fertig zu machen. Wir werden Kapitel 12 bis 15 jetzt an dieser Stelle einfügen für die Podcast-Version. Und ich springe weiter zum Epilog. Du musst hier mal 5 Folien nach vorne flippen. Das ist einfach nur ein Großzitat.
Das war schon mal ein kleines Preview. Ne?
Genau, das ist jetzt, ich glaube, der letzte Satz des Buches oder der letzte Absatz: Die Teergrube der Softwareentwicklung wird noch eine ganze Weile klebrig bleiben. Man kann davon ausgehen, dass die Menschheit auch weiterhin Systeme in Angriff nehmen wird, die gerade so innerhalb oder gerade so außerhalb des Möglichen liegen. Und Softwaresysteme sind vielleicht die vertracktesten und komplexesten aller menschlichen Schöpfungen. Das Verwalten dieses komplexen Handwerkes wird von uns fordern, den bestmöglichen Einsatz neuer Sprachen und Systeme, die optimale Anwendung bewährter Methoden des Ingenieurmanagements, großzügige Mengen gesunden Menschenverstandes und die gottgegebene Demut, die eigene Fehlbarkeit und Beschränkungen zu erkennen. Und ich denke, das trifft heute genauso zu wie vor 50 Jahren.
Sehr gut. Das ist eine sehr gute Methode, ne? Also das ist eine sehr gute Methode, den Standardfehler zu machen, einfach nur seine Folie vorzulesen. Ja. Kann man dadurch rechtfertigen, dass man es als Podcast veröffentlicht?
Das ist das Großzitat, genau. Wir haben noch eine Folie.
Ja, genau. Letztes Jahr hat das Penta-Radio hier oben gesessen an dem Freitag und Cyril hatte mich damals gebeten, mal so ein paar Podcast-Empfehlungen rauszuhauen. Das habe ich damals gemacht und ich habe mir die Freiheit dieses Jahr auch wieder genommen, ohne zu wissen, ob das überhaupt jemand wahrgenommen hat, aber ich habe das einfach mal getan. Und zwar ist mir aufgefallen, jetzt, da ist erst die zweite Folge raus, Gilda con Arne, das ist also mit Gilda Sahemi und
Arne Semsrott,
genau. Der kommt immer mittwochs, ist so ein Wochenrückblick ungefähr so in der Art von vielleicht Nagel der Nation oder der Wochendämmerung. Also kann man sich mal reintun. Und jetzt bin ich vor jüngerer Zeit auf den Podcast-Feed vom DLF gestoßen, DLF-Doku-Serien. Das ist ziemlich cool. Da sind natürlich ein paar Sachen drin, die jetzt vielleicht für einzelne Personen nicht so interessant sind. Oder ne? Jeder hat also seine Vorlieben. Aber es sind da sehr viele Trailer für Dokus drin, sodass man sich da erstmal so ein bisschen reinhören kann und auf ein paar Sachen stoßen kann. Das ist ganz cool. Tech Brotopia ist jetzt so ein bisschen durch die Bubble gewabert, das haben wahrscheinlich relativ viele Leute mitbekommen.
Also es ist grundsätzlich, es ist ein Podcast-Feed, wobei immer wieder unterschiedliche Serien sind, die so ja, limited genau. Release halt sind, so vier Teile oder sechs Teile und so weiter. So, das ist halt nicht eine Größe, wo es sich lohnt, jedes Mal einen eigenen Podcast-Feed zu machen, sondern es ist halt dieser übergreifende Doku-Serien-Feed.
Es gibt beides. Es sind auch Trailer in diesem Feed, die auf externe Feeds verweisen. Ja. Aber ja, so im Groben und Ganzen. Da war ein, also Tech Brotopia war so eine Reihe, die jetzt gerade ein bisschen hochgekocht ist, das ist sehr interessant zu hören. Rechtsextreme vor Gericht ist schon eine Reihe, die ein bisschen älter ist. Das zieht sich an dem Prozess gegen den Mörder von Walter Lübcke hoch. Und was mir aufgefallen ist, ja auch so ein bisschen mit der Thematik Richtung Dresden, ist dieser Neuland-Podcast. Da geht es darum, dass Ende der 80er Jahre in Dresden-Gittersee eine Anlage zur Herstellung hochreinen Siliziums gebaut werden sollte, was dann allerdings so in der ganzen Wendeumwälzung so ein bisschen untergegangen ist. Es ist ziemlich interessant, gerade für Leute, die aus Dresden oder aus der Umgebung kommen. Gerade diese Serie, da sind leider nur 4 von 6 Episoden drin. Ich habe schon an den Deutschlandfunk geschrieben. Wenn es vielleicht noch jemanden interessiert, dann können ja einfach noch ein paar andere Leute an den Deutschlandfunk schreiben, um denen so ein bisschen Dringlichkeit zu verleihen. Und dann natürlich auch noch was, was vielleicht für Dresdner recht interessant ist. Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher. Viktor Klemperer, ich weiß nicht, ist der jemandem bekannt im Publikum? Jetzt bitte mehr als die Hälfte. Schade, okay. Viktor Klemperer ist ein konvertierter Jude gewesen, zum evangelischen Christentum konvertierter Jude. Ein Linguist, der in Dresden gelebt hat während der Nazizeit. Und er hat von 1918 bis 1958 Tagebuch geführt, was relativ interessant ist, weil er die Zeit nicht retrospektiv betrachtet, sondern immer nur mit dem aktuellen Wissen in seinem Tagebuch niederlegt. Und es ist überaus interessant, nicht nur, sagen wir mal, über die Entwicklung in der Weimarer Zeit auch und die Nazizeit und so weiter, sondern auch generell einfach so ein bisschen den Zeitgeist mitzuholen. Und es ist natürlich für Dresdner cool, weil er einen Haufen irgendwie so Ortsreferenzen mit reinbringt. Genau, das sind so die Sachen, die mir in letzter Zeit aufgefallen sind. Dankeschön.
Achso, ich muss natürlich unseren Podcast so wie immer abschließen und ich habe mir keinen passenden Satz überlegt. Aber
ja, ich habe eine Viertelstunde vor dem Auftritt noch eine Begrüßung gesucht.
Ja, daran habe ich auch gedacht. Ich sage es mal einfach ganz normal, die nächste Folge kommt in 3 Wochen, damit könnt ihr rechnen.
Sehr gut, vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.